Das ist der Digitalk vom Tagesanzeiger.
Digitalk.
IT-News und Trends. Kommentiert und diskutiert.
Der Digitalk wird ermöglicht durch die freundliche Unterstützung vom Swiss Security Day. Herzlich willkommen. Heute ist der 29. August 2007. Das ist die 31. Ausgabe von unserem Podcast. Ich bin Roger Zedi.
Mein Name ist Matthias Schüssler.
Und heute haben wir gerade zwei Gäste bei uns. Das ist der Olympiamedaillengewinner im Programmieren, der Wladimir Servienko.
Ja.
Wunderbar. Und einer seiner Trainer, der Philipp Kreibiel.
Ja.
Herzlich willkommen. Wladimir, du verstehst nicht so gut Schweizerdeutsch. Ich werde mich bemühen, dir Hochdeutsch zu reden. Kannst du kurz sagen, wie alt du bist?
Ich bin 19 Jahre alt, ich bin in der Ukraine geboren, aber schon seit 4,5 Jahren wohne ich in der Schweiz.
Okay, und wo wohnst du?
In Romont, das kann Französisch spreche ich in Detail von Kanton Freiburg.
Okay, und du gehst noch ins Gymnasium?
Ja, ins Gymnasium in Fribourg, in St. Michel.
Okay, und du, Philipp, bist an der ETH, habe ich das richtig im Kopf?
Ja, schon das zweite Jahr, das dritte Jahr kann ich in Seattle machen.
Schön.
Ja.
Bei der Microsoft?
Nein, ist die University of Washington.
Jawohl.
Und dann habe ich vor, nachher wieder hier in die Schweiz kommen und da noch fertig zu machen.
Und da weiter so. Und du machst Informatik, nehmen wir jetzt einfach mal an.
Ja, genau.
Wunderbar. Sind ihr dann so die absolut typischen Computerfreaks, die ihr rausgeht?
Ich will mich von dem ein bisschen distanzieren.
Also gebt uns kurz ein Beispiel, was ihr sonst noch so macht im Leben.
Mathematik.
Aha, okay.
Also, ich habe bis vor kurzem relativ intensiv geschwommen, also jeden Abend 2 bis 3 Stunden und habe Wettkämpfe gemacht und so.
Und für die richtige Olympiade dann.
Genau, ja. Also für das ist nicht ganz gelangt, aber ja, zumindest ein bisschen fit bleiben.
Okay.
Ich mache ziemlich viel Fahrrad und ich interessiere mich viel auf die Sprachen.
Welche Sprachen sprichst du noch?
Die Sprachen, die ich gut spreche, das ist Russisch, Ukrainisch, Französisch, Englisch und Deutsch. Und die Sprachen, auf denen ich mich ausdrücken kann, das ist Italienisch, Spanisch, Slowenisch und Esperanto.
Plus noch Programmiersprache. Da kommt einiges zusammen.
Ja, von denen reden wir dann später. Aber merci soweit und wie gesagt, herzlich willkommen.
Gut, dann fangen wir an mit den News. Aber bevor wir da einsteigen, möchte ich noch einen kurzen lyrischen Einwurf machen. Und zwar komme ich als Kummerbox-Betreuer immer wieder interessante Mails über. Und eins möchte ich jetzt vorlesen, das ist von Balz Wittmer in Unteräggeri. Er hat das Problem mit seinem HP All-in-One-Gerät gehabt und hat vom HP-Kundendienst nicht unbedingt die richtige Hilfe bekommen. Und dann hat er denen ein Klagelied geschickt. Wenn bei HP nichts mehr geht, man vor Unlösbarem steht, still verdrossen dauernd sucht, innerlich verzweifelt flucht, trotzdem jammern und dem Flennen, HP-Chef führt nicht zum Scannen. Doch das Web-HP-Portal will uns helfen aus der Qual, hoffnungsfroh tippt man die Frage, warum dies und das versage, doch es bleibt der Dauerkummer unbekannt, die Seriennummer. Denn die Schachtel nach dem Kauf nahm halt ihres Schicksals Lauf. Drum bleibt, weil nichts spediert, auch die Lösung suspendiert. Jetzt aber ganz direkt und ohne weitere Lyrik und Riem zu den News der Woche. Und da reden wir über das iPhone. Das Apple-Telefon ist gehackt worden. Das bedeutet, dass man das Mobiltelefon jetzt nicht mehr nur mit AT&T kann brauchen, sondern auch mit anderen Mobilfunkanbietern. Um den sogenannten SIM-Lock abzuschalten, braucht es einen Eingriff in die Hardware. Man kann aber auch lesen, dass es allenfalls Möglichkeiten gibt, das nur über die Software zu lösen. Der SIM-Lock ist von einem 17-jährigen Amerikaner ausgehebelt worden. Wladimir, könntest du dir vorstellen, Mobiltelefone von Apple zu hacken?
Knacken mache ich nicht. Einfach, wir sind die Programmisten und nicht die Hacker.
Ja, also da muss man klar unterscheiden.
Ja.
Was verwundert euch dann mehr, dass jetzt gelungen ist, die Sperre zu gehen oder dass es eben so lange gegangen ist, bis man das hat können knacken? Philipp,
was meinst du? Ich denke, dass es knackt wird, das ist früher oder später schon eher klar gewesen. Ich meine, Das ist ein gutes Ziel. Es kostet viel, das Abo, das man zusätzlich braucht. Und das war nur eine Frage von der Zeit.
Das ist auch eine Herausforderung von Leuten,
ja, ziemlich sicher.
Roger C., wie findest du denn, das bringt etwas? Weil, wenn man es kauft, den Vertrag muss man ja trotzdem abschliessen, oder? Man kann das Gerät nicht einfach so kaufen, ohne Vertrag.
Es gibt verschiedene Hacks und unter anderem gibt es auch schon die ersten, wo man kann quasi ein frisches Gerät aus dem Laden nehmen kann. Mhm. Und bevor man es bei AT&T überhaupt anmeldet und das Abo löst, schon kann hacken und dann geht es so verwenden. Und dann macht es natürlich auch Sinn, weil wenn man sich bereits bei AT&T angemeldet hat, dann muss man für mindestens 2 Jahre den Vertrag zahlen und dann lohnt es sich.
Das kann man auch gerade versuchen.
Was mich eigentlich noch wundert ist, ich meine, dass wir das gerne hätten oder lässig finden, ist eigentlich noch klar, weil wir können es nicht kaufen und bei uns läuft es nicht und so weiter. Aber wieso die Amis selber das so toll finden, ist mir eigentlich schleierhaft, weil das ist ja wie wenn du willst ein Orange-Handy hacken, damit es unbedingt mit Sunrise läuft. Das kommt ja bei uns wahrscheinlich niemandem in den Sinn, oder?
Ich glaube, es gibt Leute, die das machen, wenn es speziell günstige Angebote gibt.
Ja.
Jetzt haben wir ja auch können lesen, dass man sich allenfalls strafbar macht, wenn man das Handy freischaltet, beziehungsweise wenn man eben im Internet veröffentlicht, wie das geht. Ist das fair, dass man diese Informationen unter Verschluss hält?
Ja, ich denke schon. Ich meine, Apple hat die Verkaufsstrategie gewählt, dass jetzt halt einfach das Handy sozusagen an AT&T verkauft haben mit ihrem teuren Abo und ja, das müssen wir jetzt halt respektieren. Und
aber meiner Meinung nach, Apple verkauft die Telefon. Und einmal, dass ich ein Telefon oder etwas anderes gekauft habe, das ist meine und ich habe das Geld dafür bezahlt und jetzt kann ich damit, was ich will, machen. Mhm. Ich ärgere mich immer, wenn einige Geräte, die sagen, dass zum Beispiel Treiber geschlossen und man muss viel Reverse Engineering machen, um es unter Linux zu bringen oder noch etwas. Ich denke, dass die Firmen, sie verkaufen die Mobile-Phone und dann muss man auch öffentliches Treiber haben und so weiter und so fort.
Ich denke, jetzt muss Geld, wird Apple nicht verdienen unbedingt durch das Nattel verkaufen, sondern eher durch das teure Abo und durch das Geld, das sie bekommen von AT&T. Und darum ist es schon ein bisschen eine Gratwanderung, ob jetzt das darf oder nicht. Also.
Das stimmt, das habe ich auch gelesen. Also Apple kommt von AT&T, ich bin nicht sicher, ob die Zahl stimmt, aber glaube ich $3. Pro Monat über von jedem, der das Gerät braucht. Und das ist natürlich lukrativ. Und auf das werden sie nicht verzichten, auch wenn natürlich Kunden das Handy ohne SIM-Lock würden wollen haben.
Absolut. Ja.
Gut, dann haben wir nochmal gerade das Handy-Thema. Und zwar kommt angeblich schon in 2 Wochen das Google Phone, das ominöse. Das kommt nicht bei uns, sondern soll, wenn dann die Gerüchte stimmen, zuerst in Indien auf den Markt kommen. Angeblich führt Google dort mit verschiedenen Mobilfunkgesellschaften Verhandlungen. Was haltet ihr von so einem Google Phone? Ist das eine Schnapsidee oder eine riesige Schnapsidee? Oder?
Also ich glaube, das ist ein Übersetzungsfehler von indischen Webseiten oder so. Irgendwie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Google A. überhaupt jetzt gerade das Telefon bringt selber. Und B, wieso ausgerechnet in Indien?
Ja gut, das wäre allenfalls ein Grund.
Es gibt durchaus Hinweise, dass sie etwas machen wollen im Mobilfunkbereich. Sie bewerben sich für eine Mobilfunklizenz in Amerika jetzt dann. Was sie aber genau mit der machen, ob sie dort einen Telefondienst anbieten oder Wireless LAN oder WiMAX oder was auch immer, das weiss man noch nicht.
Dass es in Indien käme, das könnte ein Grund sein, dass sie das natürlich jetzt nicht zu Amerika bringen wollen, wo es gegen das iPhone keine Chance hat. Darum probiert man es ganz neu mit anders.
Ja, vielleicht. Also ich glaube nicht dran. Ja.
Was für Google natürlich schon interessant wäre, Dienst, das würde ich sehen. Also Google verdient Geld mit Werbung im Internet. Das heisst, es ist naheliegend, dass sie auch Geld verdienen mit Werbung auf Mobiltelefon und in mobilen Anwendungen. Das macht ja durchaus Sinn, dass sie sich dort Gedanken machen. Nur dafür würden sie eigentlich kein eigenes Gerät brauchen.
Ja, du sagst es. Ja. Also ich meine, bis jetzt ist Google ja wirklich eine Softwarefirma und ich denke jetzt mal, das wird sie auch auf absehbare Zeit bleiben.
Eben, also dass sie jetzt da aus dem Boden aus so ein Gerät stampfen, ist fair vorzustellen.
Ja.
Das nächste Thema sind Harddisk-Rekorder. Die digitalen Videorekorder sind nämlich geschult, dass Fernsehsender und Produzenten weniger verdienen. In Großbritannien haben 15% so einen digitalen Videorekorder. Die Zahl hat sich 2006 verdoppelt. Und fast 80% von allen Leuten, die so ein Gerät haben, die überspringen eben Werbeblöcke, sie spulen vorwärts. Das ist das eine Problem. Das andere ist, dass die Leute, die eben so einen digitalen Videorekorder haben, auch viel weniger DVDs kaufen. Das ist schmerzhaft für die Studios, weil Hollywood verdient 44% der Einnahmen durch DVD-Verkäufe. Wie sieht es bei dir aus, Vladimir? Hast du so einen digitalen Videorekorder?
Nein, ich brauche keinen.
Kein Fernsehschauen?
Sehr, sehr wenig.
Also das wäre das Klischee, dass Computerfreaks eh immer vorm Computer sitzen und nie fernschauen. Stimmt das für dich?
Ja, für mich das war.
Ja,
okay.
Aber also ich denke jetzt mal, da ist es ja das gleiche wie schon bei der Videokassette. Dort hat man abgerutscht und gesagt, ich kann die Werbung überspulen, aber ich kann die Filme aufnehmen und muss die Kassette im Laden nicht mehr kaufen. Und so. Und ich denke, das Einzige, was sich jetzt ein bisschen geändert hat, ist, dass man mit dem modernen Gerät halt aufnehmen und schauen gleichzeitig, was ein bisschen komfortabler macht. Aber
ich gut, denke, man muss keine Kassette mehr wechseln, man kann ja 80 Stunden aufnehmen am Stück, das ist schon komfortabler
als mit Kassette. Rein vom Ablauf her ist es etwa gleich und ich denke nicht, dass es einen grossen Einfluss wird haben.
Roger, hast du Mitgefühl mit den armen
Fernsehmachern? Nein, also ich meine, ich staune einfach, wie die Branche immer wieder jammert und jammert und jammert und jedes Jahr Milliarden verdient. Ob es jetzt da ein paar Milliarden mehr oder weniger. Also ich habe kein Mitleid mit denen und ich finde es super, je mehr und je einfacher, dass man sich sein eigenes Programm zusammenstellen kann, umso besser. Zudem ist es auch so, dass sie schon lange auf das reagiert haben. Ich meine, man fängt keine Sendung mehr, ohne dass nicht irgendwas eingeblendet wird während der Sendung.
Ja.
Das ist auch der Grund, wieso das Fernsehen so gerne so Events macht, wie Superstar und Co., weil das ist das, was die Leute noch live schauen wollen, oder?
Genau.
Also, ich glaube eigentlich nicht, dass das wirklich so ein grosses Problem ist, wie die jetzt immer jammern.
Ja, also es ist einfach ein grosses Gerangel um den Werbekuchen und das ist eigentlich auch schon früher so gewesen. Als Zeitung hat man sich auch damit abfinden, dass man seinen Anteil an dem Werbekuchen einfach nicht auf sicher hat. Und wieso soll es da am Fernsehen besser gehen? Da habe ich eigentlich auch kein Mitleid. Und wenn es dann dazu sollte führen, dass sie nicht 15'000 Mal pro Tag den gleichen Mediashop-Werbespot um die Ohren hauen, umso besser.
Ist ja gut, ja.
Und oft ist die Werbung einfach dumm.
Richtig, das so meine ich damit. Ja. Gehen wir noch zum letzten Thema. Handy, Fernseh und die Stereoanlage sind eine Bedrohung für die Gesundheit von Jugendlichen. Das hat eine britische Studie herausgefunden. Wegen diesen Geräten schlafen die Jungen angeblich nicht mehr richtig. Stattdessen ist es der sogenannte Junk Sleep, der dann immer weiter verbreitet ist. Die Jugendlichen schlafen, wenn Musik und der Fernseher läuft. Und eben halt auch nicht mehr lang genug, zwischen 4 und 7 Stunden pro Nacht, haben eben die Forscher aus Edinburgh herausgefunden. Die haben 1000 Teenager im Alter von 12 bis 16 Jahren befragt. Vladimir, hast du Quality Sleep oder Junk Sleep?
Während der Ferien, das ist Quality Sleep, aber wenn es die Schule dann gibt es manchmal, wenn man ein bisschen mehr machen muss und dann oft schlafe ich auch immer im Zug.
Ja, das ist ja nicht schlecht. Ist die Studie wirklich so besorgniserregend, Philipp, oder ist es nicht immer so gewesen, dass Junge halt relativ ungern früh ins Bett gehen?
Ja, also mit dem früh ins Bett gehen ganz klar, aber wenn man jetzt dann irgendwie halt Nacht durch irgendwelche Musik hört oder so, da ist, denke ich, früher noch schon ein anders gewesen, weil wir halt nicht immer einen MP3-Player oder so gehabt. Ich weiss es jetzt nicht so recht, wie stark dass die Bedrohung da von unserer Jugend da ist, aber ich denke jetzt, ja, es gibt immer ein paar, die ein bisschen gefördert sind, aber
Roger, im Ganzen. Quality Sleep, Junk Sleep, sind das wirklich die wesentlichen Auswirkungen von Gadgets und Geräten, die da die Forscher herausgefunden haben? Oder gäbe es nicht vielleicht allenfalls andere Sachen, die interessanter wären, wie die Geräte unser Leben verändern?
Boah, das ist jetzt einfach ein Aspekt. Ich finde es eigentlich gar nicht so uninteressant. Und ich glaube, es passiert mir eigentlich selten bis gar nicht. Aber wenn ich vor dem laufenden Fernsehen einschlafe, dann schlafe ich extrem schlecht. Mhm. Also das ist, glaube ich, schon eine Tatsache, dass man schlechter schläft, wenn nebendran noch irgendein Geräusch läuft die ganze Nacht. Aber was mich zum Beispiel viel mehr stört, und darum schalte ich den Fernseher meistens vor, sind einfach die Lämpchen an diesen Geräten. Yeah. Ich muss das alles abschalten, sonst kann ich nicht schlafen.
Oh!
Pardon, gut. Ja, und sonst würde ich sagen, ist eigentlich das Resultat relativ trivial. Ja, Junge schlafen halt weniger, aber die vertragen das auch.
Mhm. Also. Finde ich auch. Und wir haben vorher über so ein Gadget geredet, das jetzt in dieser Studie nicht erwähnt worden ist, aber der digitale Videorekorder, der führt bei mir schon dazu, dass ich viel mehr schlafe, weil ich nämlich nicht mehr aufbleibe, um all das Zeug live zu sehen, sondern ich nehme es halt auf und schaue es dann früher am Abend. Noch die letzte Meldung. Am letzten Wochenende hat in Finnland die 8. Weltmeisterschaft im Handyweitwurf stattgefunden. In Savonlinna hat ein Einheimischer gewonnen, der Tommy Huotari, hat sein Handy 89,6 Meter weit gerührt. Bei den Frauen hat die Siegerin Eija Lasko gewonnen mit 44,5 Meter. Handyweitwurf, Philipp, du bist so sportlich, wäre das Sportart für dich?
Ja, ich habe schwierige Handys zum Üben, aber also ich habe schon lange mal, das war vor 3 Jahren oder so, habe ich schon mal von dem mitbekommen und denke, es wäre schon mal lustig, also zumindest mal zuschauen und so. Und also ich finde auch eine Idee, finde ich noch recht also, originell. Also,
findest du nicht einfach die vielen Spinnen?
Nein, nein, ich muss sagen, ich finde Respekt, das ist eine originelle Idee, ist sicher spassig. Und,
Wenn es Microsoft-Handy wäre, dann hätte ich wegen der Box auf den Boden nicht fallen.
Ich denke auch, also ich habe durchaus ab und zu Lust, mein Handy, ist übrigens ein Siemens SK65, weit vorzurühren, Finnland, reise ich wegen dem noch nicht.
Ja, müsstest du dir vielleicht aber als neues leisten?
Also, das
ist jetzt auch nicht das Allerneueste.
Oder? Nein, das ist schon lange, schon alt, aber so richtig entscheiden kann ich mich nicht im Moment. Das ist ein bisschen mein Problem.
Im zweiten Teil des heutigen Podcasts reden wir über die Informatik-Olympiade. Jetzt reden ja bereits alle schon über die Olympischen Spiele von Peking von nächstes Jahr. Wir reden aber über die Olympiade von Zagreb von dieses Jahr. Der August war der Wettbewerb dort, bereits zum 19. Mal. Wladimir, du warst für die Schweiz dabei. Die meisten Leute wissen ja gar nicht, was diese Informatik-Olympiade ist. Kannst du uns kurz ein paar Dinge erzählen, zum Beispiel, wie viele Leute machen da mit?
Das ist die 4 Leute der pro Land und es gibt 80 Länder.
Die Teilnehmer?
Ja, etwa 80 Länder. So etwa 320 Teilnehmer. Und dann die Prüfung, das ist 2 Tage. Jeder Tag, das ist 5 Stunden Programmieren und wir müssen 3 Programme schreiben.
Also pro Land sind etwa 4 Leute dabei, ist das richtig?
Maximal 4 Leute.
Okay, also aus der Schweiz waren es auch 4. Genau. Okay. Gibt es da verschiedene Disziplinen in der Informatik oder ist das einfach ein Wettbewerb?
Das ist nur ein Wettbewerb, aber was speziell macht, dass für jede Aufgabe muss man natürlich einige Elemente benutzen, die man gelernt hat, aus Algorithmie und so weiter und so fort, aber man muss selber eine Programme schaffen und die Idee die richtig kombinieren und so weiter und so fort.
Okay, erzähl doch mal kurz, was du genau gemacht hast. Oder was war die Aufgabe? Wie muss man sich das vorstellen?
Die Aufgabe am öftesten, das ist, wir haben eine Datei mit zum Beispiel einigen Nummern und dann man muss es in einige andere Nummern transformieren, aber man beschreibt, wie sie transformiert werden müssen, aber wie es beschrieben ist, dann würde ein Computer vielleicht 5 Milliarden Jahre dafür brauchen. Wir müssen es innerhalb einer Sekunde machen.
Aha. Verstehe ich das richtig? Ihr bekommt einen Datensatz. Irgendwelche Grunddaten, was war das in diesem Fall?
Ganz am Anfang ist einfach so eine Aufgabenbeschreibung, die meistens noch relativ viel mit der normalen, reellen Welt zu tun hat. Dieses Jahr war es zum Beispiel eine Aufgabe, wir hatten einen gewissen Grundriss von einem Gebäude und dann haben wir simulieren, wie die Flut die Wände eindruckt. Und wenn schon auf beiden Seiten Wasser ist, kann es die Wand nicht mehr eindrucken.
Und müssen quasi stabilisiert.
Genau, weil es stabilisiert ist und dann am Schluss müssen ausrechnen, welche Wände am Schluss stehen bleiben in einem gewissen Gebäudegrundriss.
Okay, und welche zusammenbrechen, in welcher
Reihenfolge? Genau, Reihenfolge ist egal, es ist einfach nur, welche das am Schluss stehen bleiben. Aha. Und in der Eingabedatei hat man einfach die Wände bekommen, die Beschreibung der Wände, wo es anfängt, wo es aufhört. Mhm. Und als Ausgabe hat man einfach die Anzahl der Wände, die stehen bleiben und wo sind die Wände.
Und zählt da jetzt, dass man die richtige Anzahl hat oder dass man das möglichst schnell hat oder dass man das möglichst kreativ herausfindet oder was wird alles bewertet?
Die Begrenzung, das ist die Speicher. Man darf nicht mehr als 32 Mega für diese Aufgabe Speicher haben. Aha. Die Programme darf nicht mehr als 1 Sekunde laufen. Und die Antwort muss richtig sein. Das heißt Anzahl von Wände und welche Wände. Wenn es eine Wand Wenn man sagt, das sind drei Bände, aber eine...
Aber die falschen?
Ja, dann das sind null Punkte.
Okay. Darfst du da wählen, was für ein Werkzeug, für eine Programmiersprache du benutzt, oder ist das auch vorgegeben?
Eigentlich, das ist Linux mit einigen Programmiertools installiert. Es gibt zum Beispiel CowWrite, Writer-R-Hide, Emacs, die ich benutze. Und dann man halt auch die Kompilatoren und zwischen das darf man wählen. Mhm.
Also die Sprache ist schon begrenzt auf Pascal, C oder C++. Mhm.
Also. Wer war eigentlich der Beste? Wer hat Gold gewonnen?
Die erste Platz, da war ein Polander, der 575 außer 600 Punkten geholt hat.
Und du hattest wie viel?
324.
Und was wird da bepunktet? Also, wie muss man sich das vorstellen?
Ja, es ist auch mit der Medaille ist ein bisschen speziell.
Ja.
Also es ist nicht so, dass aus diesen 300 nur eine Gold überkommt, sondern... Da sind es etwa 20, die Gold bekommen
haben. So. 24 Goldmedaillen.
24 Gold, okay. Und doppelt so viel Silber dann, und dann bis zur Hälfte aber Bronze. Aha. Und da ist eigentlich über alle Wissenschaftsolympiaden ist das immer so geregelt. Also auch Mathe ist es genau gleich von der Aufteilung her oder Biologie. Ja, es ist etwa damals, glaube ab 500 Punkten hat man eine Gold bekommen. Und
ah, okay, dann läuft das so. Also es sind nicht nur drei Leute, die eine Medaille kriegen,
sondern es sind insgesamt einfach die Hälfte, die eine Medaille bekommt.
Okay. Aber trotzdem eine erstaunliche Leistung. Also das schmälert ja das Resultat nicht. Hast du jetzt schon einen Job angeboten gekriegt aufgrund dieses Resultats? Oder was ist so passiert nach diesem Gewinn der Medaille?
Dieses Mal habe ich schon ein Interview für Radio Fribourg gegeben, aber sonst nicht wieder. Aber zum Beispiel nach Google Code Jam, wenn ich in einige Teilen qualifiziert bin, dann habe ich Angebot von Google gekriegt, in Zukunft mit Google zu arbeiten.
Aha.
Das ist nicht schlecht.
Und interessiert dich das überhaupt?
Ja.
Schon?
Ja.
Okay. Und wie haben so deine Kollegen und Freunde reagiert? Sind die mitgereist zum Beispiel? Hattest du ein Fan-Team dabei? Oder wie muss man sich das vorstellen? Oder war einfach dein Trainer dabei, Philipp?
In Zagreb haben wir natürlich alle gefreut, aber da war es so, dass die Schweiz, das ist immer ein Team, die sich immer freut, sogar wenn es keine Medaillen gäbe. Und die anderen, die Teams sind sehr enttäuscht, wenn sie nur drei Medaillen anstatt vier haben.
Aha. Okay. Aber ihr wart zufrieden mit diesen zwei Medaillen? Ihr habt zwei geholt im Ganzen?
Ja, ja, genau. Ja. Und also ich muss sagen, ich bin überaus zufrieden. Und eigentlich für da, bei mir eigentlich von den Voraussetzungen haben, so, dass mir eigentlich den Schüler halt meistens selber mit beibringen, von der Schule aus nicht viel beigebracht wird. Ist es eigentlich sehr erstaunlich, dass wir jetzt gleich können Silber und Bronze holen
können. Mhm. Andere Frage, gibt es da auch Dopingkontrolle?
Also, die einzige Kontrolle, die es gibt, ist, die Leader und Deputy Leader müssen einfach im Abend vorne die Aufgaben übersetzen. Und dort ist das Einzige, was strikt ist, dass man dann einfach schaut, dass nicht irgendwie die Aufgaben schon geschickt
halber gelöst genau, sind oder so.
Genau, dass man's, und dass man halt auch nicht die Lösungen den Teilnehmern noch schickt vor dem Wettbewerb.
Hast du die Lösung schon gehabt quasi?
Ja, mir, also es ist aber immer recht lustig. Zuerst kommen die Aufgaben und die erste halbe Stunde sind einmal alle Leader und Deputy Leader nur um Aufgaben
selber lösen.
Am,
okay.
Und, ja, und nachher geht es dann das Übersetzen.
Okay, also ich kriege das auf Englisch und dann müssen das weitergeben.
Genau, dann nehmen wir es jetzt auf Deutsch
übersetzen. Okay.
Aber man darf auch keine elektronischen Geräte mitbringen, damit man nicht kommunizieren kann.
Okay, das ist in einem geschlossenen Raum dann, nehme ich an.
Ja.
Okay, aber jetzt, also ernsthaft, erzähl doch ein bisschen, wie du dich vorbereitet hast auf sowas. Wie viel Zeit hast du da investiert und über wie lange?
Einfach, die Olympiade, das ist nicht etwas, das man lernen kann. Das ist mehr etwas wie ein sportives. Man kann immer theoretisch schauen, wie man springen kann, aber bevor man 100 Mal gesprungen hat, kann man nicht springen. Und das Gleiche ist mit Informatik- oder Mathematik-Olympiade. Man muss einfach sich darüber freuen und es muss nicht das, einen Plan haben und dann heute muss ich so viele Aufgaben lösen. Es muss nicht so sein, man muss Spaß daran haben und dann geht es. Ich weiß nicht, wie viel ich trainiert habe, weil ich nie gemisst habe.
Hast du da sofort gewusst, wie du an diese Aufgabe rangehen sollst oder hast du zuerst drei Anläufe genommen, die dann nicht so ganz funktioniert haben oder wie kommst du überhaupt auf die Idee zu wissen, wie du das löst?
Zuerst, ich habe die einfache Aufgabe selber versucht, dann schaue ich die Lösung und sehe, ah ja, das ist völlig unterscheide von was ich gemacht habe, und das ist viel effizienter. So, dann ich erinnere diese Lösung und dann vielleicht in anderer Aufgabe wird die gleiche Idee von verschiedenen Winkeln ankommen.
Also musste ich auch ein bisschen herantasten an die Lösung.
Ja.
Philipp, du hast ihm ja geholfen bei der Vorbereitung. Wie kommt man zu so einem Job? Hast du früher selber mitgemacht?
Oder? Ja, ich habe vor 2 und vor 3 Jahren habe ich selber mitgemacht an der Internationalen Olympiade. Und jetzt bin ich einfach am Organisieren und ab und zu haben wir ein Trainingslager und so. Und es ist eigentlich gerade fließend übergegangen. Die letzte Olympiade, die ich zum ersten Mal organisiert habe, war in Mexiko. Und dann wollte ich unbedingt, weil es in Mexiko war. Und so bin ich da reingekommen. Ja.
Zwei Journalisten, die gerne auf Pressereisen gehen.
Genau.
Okay. Eben, aber erzähl doch mal kurz, wie bereitet man sich davor? Gibt es da einfach irgendwie Bücher mit Aufgaben von früheren Events, oder wo man sich dann durchschaffen kann?
Also es sind eigentlich grundsätzlich zwei Teile. Der eine Teil ist einmal Theorie, wie funktionieren die gewissen Algorithmen einfach ganz auf dem Papier, und der zweite Teil ist eigentlich Problem lösen und dann die Algorithmen anwenden und auch zuerst mal das Problem lesen und dann erkennen, was ist da innen gefragt, und vielleicht kennt man schon ein ähnliches Problem und kennt von dem die Lösung und kann es ein bisschen so auf das zurückführen.
Und das ist dann ein gewisser Typ von Algorithmen, wo man weiss, die sind besonders gefragt an solchen Events?
Ja, sind, bis vor 2-3 Jahren hat es eigentlich nur so 20 Algorithmen gegeben, die man hätte müssen können.
Und dann hat man es können lösen.
Dann hat man es können lösen. Und jetzt in den neuen Dingen kommen einfach viel noch kreative Aufgaben, wo es jetzt nicht einfach ein Algorithmus dahinter hat, sondern wo man einfach relativ stark muss die Aufgabe zuerst genau lesen und genau analysieren, bevor man überhaupt einen Algorithmus sieht und so. Und
braucht es da Intuition, dass man merkt?
Ja, ganz klar, also ganz stark. Also zuerst ohne da wird es nicht laufen und ohne viele Aufgaben schon zu kennen.
Warum programmiert ihr beiden? Was ist spannend daran?
Keine Ahnung, aber ich mag programmieren.
Ja, also ich finde einfach, also vor allem so kleine Probleme lösen, finde ich das Erfolgserlebnis, nachdem, wenn man es gelöst hat. Da ist der Spass
dahinter. Aber man braucht doch eine unglaubliche Frusttoleranz, auch wenn es dann nicht geht oder wenn...
Ja, da schon, aber dann ist nachher der Erfolg umso grösser, wenn es nachher geht. Und genau da geht es mir persönlich.
Wie habt ihr euch überhaupt kennengelernt? Also mache ich da... Talentsuche an der Gymnasien, oder wie muss man sich das denken?
Die Grundidee ist, wir haben verschiedene Events das Jahr durch und verschiedene Runden mit Aufgaben, und dann wollen wir eigentlich alle Gymnasien möglichst erreichen von der Schweiz. Das hat jetzt seit den letzten paar Jahren nicht mehr so geklappt. Ihn kenne ich jetzt eigentlich schon länger, weil er auch einmal mit mir teilgenommen hat. Und das letzte Jahr war es eher so, dass halt einfach ehemalige wieder teilgenommen haben und nicht viele neue dazugekommen sind.
Ja.
Aber sonst ist eigentlich die Idee schon, dass man in der Gymnasien die Leute gehen suchen, was einfach relativ schwierig ist für Informatik.
Ja, weil nicht viele Leute wissen, wie man programmiert, weil man lernt es nicht in der Schule.
Ja, genau. Das ist so.
Programmiert ihr beide auch privat? Also macht ihr an Firefox mit? Programmiert ihr am Linux-Kernel herum? Ist das...
Also ich persönlich nicht. Also ich habe für die ETH ein paar Projekte, die ich mitprogrammiere, aber sonst so Open Source, nein, da habe ich noch.
Warum nicht? Keine Zeit, keine Lust?
Einfach keine Zeit neben dem Studium noch.
Wäre das für dich ein Hobby?
Einmal, ich brauchte eine zusätzliche Features in Group, und dann habe ich es selber programmiert, und nachher, ich habe es geschickt, es wurde nicht angenommen, weil es schlecht geschrieben wurde. weil es gab nur eine Person, die diesen Code lesen könnte, ich.
Kein Kommentar.
Okay. Wir haben es vorher schon gesagt, 2 Medaillen für die Schweiz. Ist das jetzt, wie steht man da im internationalen Vergleich?
Also ich würde sagen, es ist sicher oberes Mittelfeld. Die Mitte ist genau dort, wo die Medaillen aufhören. Und ja, wenn wir jetzt Silber und Bronze geholt haben, ist das relativ gut, auch im Vergleich zu den anderen deutschsprachigen Ländern.
Welches war denn zum Beispiel das beste Land?
Die beste Land? China.
Ja, oder Polen, ich weiß nicht.
Nein, also, ich glaube China. Ja, weil bei Polen gibt es 2, die schlecht gemacht haben, im Vergleich zu 2 anderen Polen.
Ja, also es sind einfach so die östlichen Länder. Oder Amerika ist auch noch oft relativ gut.
Was machen die anders? Oder?
Ja, bei China und so ist es einerseits sicher mal so, dass sie viel mehr Leute haben zum Auswählen. Also,
das stimmt,
ja. Die meisten anderen Länder haben einfach Informatikunterricht in der Schule und müssen nicht von Grund auf anfangen mit Programmieren beibringen und haben auch mehr Interessierte.
Und auch in östlichen Ländern, die Tradition von der Olympiaden ist viel länger. Und alle wissen, dass es gibt die Mathematik-Olympiade, Informatik, Physik, Chemie und so weiter und so fort. Und in der Schweiz gibt immer viele Schüler, die es nicht wissen.
Mhm. Noch ein weiterer Punkt ist, dass den Anländern, zum Beispiel China, kommt man einfach ein Stipendium über, wenn man da ist.
Also, das ist durch ein Ansporn.
Ja, ich meine, ja. Dort kann man sich so mit eigentlich ein gutes Leben abprogrammieren oder so durch den Wettbewerb.
Okay. Ich habe vor kurzem mit einer Mathematikprofessorin geredet, die hat mir auch von dieser Mathematik-Olympiade erzählt und hat dann gesagt, sie fände das eigentlich noch schon okay, aber die Leute, die da gut sind, sind später nicht unbedingt die besten Forscher. Wie sieht das bei den Informatikern aus? Also was bedeutet jetzt so eine Medaille für die spätere Karriere? Gibt es berühmte Leute, die mal was gewonnen haben?
Ich denke, es ist weniger so bei der Informatik. Ich hatte zwar einen Professor, mal gehabt, der hat auch mal Gold geholt in der Informatik-Olympiade, aber nur per Zufall bin ich darauf gestoßen. Aber sonst ist es auch nicht so, dass einem nachher einfach Karriere zu Füßen liegt. Es ist viel eher so, dass man halt einfach durch Teilnahme halt relativ viel lernt, Sachen, die man im Studium nicht lernt.
Bringt es dann Prestige? Sind da alle eifersüchtig, wenn man mit der Medaille kommt?
Ja, also bei mir nicht. Bei mir war es eher weniger so. Ich lasse mich auch vielleicht fragen.
Für mich ist ein bisschen wie bei Philipp, aber für einige Leute bedeutet sehr viel, weil dann sind die Türen von weltweit berühmten Universitäten geöffnet, wie zum Beispiel von MIT. Es gibt ziemlich viele Leute, die nach der Informatik- oder Mathematik-Olympiade in MIT gehen.
Wäre das was für dich, das MIT? Massachusetts?
Ich bleibe lieber in der Schweiz.
Ja. Ja, das ist ja schön zu hören. Hast du einmal etwas gewonnen gehabt, in dem Fall?
Ja, ich habe einmal Silber geholt.
Ah, voilà. Das muss mir auch noch gesagt haben. Sind ihr jetzt schon müde fürs nächste Jahr?
Am 1. Oktober fängt die neue Runde von der Schweizer Informatik-Olympiade wieder an. Und ja, wir hoffen jetzt einmal auf viele Teilnehmer, die gerne auf Ägypten wollen. Und dort anderthalb Wochen Ferien mit ein bisschen Programmieren machen. Ja.
Angenommen, irgendjemand hört jetzt das tatsächlich und findet, hey, ich will auch mitmachen, was müsst ihr machen?
Ja, einfach unsere Internetseite besuchen, da wäre www.soi.ch und dort drauf befindet sich am 1. Oktober die neuen Aufgaben. Dann kann er halt auch bis Ende Jahr Zeit, um die Aufgaben zu lösen und dann kommt er noch in das ganze Prozedere rein.
Okay, dann gibt es das Auslaufverfahren und am Schluss sind dann genau. Die vier Leute quasi.
Genau, also es wird einfach immer schrittweise, werden immer weniger Leute und es gibt immer mit den Besten, gibt es meistens noch ein Lager nachher.
Ja.
Dieses Jahr haben wir jetzt eins zuerst Davos gemacht, mit halben Tag Skifahren, einen halben Tag Lernen. Das
schön.
Ist auch schön gewesen.
Und halt Nacht lernen.
Ja.
Also auf jeden Fall weiterhin viel Glück und viel Erfolg. Und danke. Merci, dass ihr gekommen sind.
Merci vielmals.
So, das wäre der 31. von unseren Podcasts auch schon gewesen. Feedback, Vorschläge oder Fragen aller Art könnt ihr wie immer gerne per E-Mail schicken auf leben@tagesanzeiger.ch.
Nächste Woche geht es im Digitag um Windows Vista. Ich weiss nicht, das Beispiel guter Programmierkunst.
Sie verziehen jetzt gerade ihre Gesichter,
ja, muss man das sagen. Ja, muss man sagen, es war deutliche Mimik zu sehen. Bei uns ist dann der Ernst Zenn, ein bekennender Vista-Fan. Wir wollen von ihm wissen, was ihm in dieser Zeit, wo er das neue Betriebssystem jetzt schon braucht, aufgefallen ist, was ihm gefällt, was ihm vielleicht Probleme gemacht hat. Und natürlich muss er sich dann schon ein paar kritische Fragen von uns auch anhören.
Ja. Vista ist kein neues Betriebssystem.
Sondern?
Sondern das ist alte, aber neu gemalt.
Genau.
Okay, das werden wir nächste Woche auch noch checken. Auf jeden Fall allen eine gute Woche.
Merci, dass ihr zugelassen habt. Tschüss miteinander.
Ciao zusammen.
Das ist der Digitalk vom Tagesanzeiger. Digitalk. IT-News und Trends. Kommentiert und diskutiert.
Der Digitalk wird ermöglicht durch die freundliche Unterstützung vom Swiss Security Day.